Da können wir jetzt mit dem zweiten Vortrag im Blogbereich starten. Ein bisschen verspätet, aber denn ich denke doch jetzt mit deiner Anzeige. Ich übergebe gleich an Pascal. Und denke mal, viel Start, viel Spaß.
So, bin ich zu hören? Der Lautstärke ist in Ordnung. Test, Test. Super. Ja, nach dem holprigen Start, übrigens, wer es nicht mitbekommen hat, die Lösung war einfach mal neu starten, hat funktioniert. Wie bei Windows. Ja. Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu meinem Vortrag zu dem Thema LUFA, Logging Your Eye for Automations. Schnelle Fehleranalyse und Compliance-Überblick für Ansible AWX. Ja, wir hatten im letzten Jahr, hatte mein Kollege, der André Liebig, schon einen Vortrag gehalten zum Thema, wie man Ansible mit AWX im Unternehmen skaliert. Da hat er dieses Produkt schon mal angeteased. Wir haben quasi unsere eigene Lösung entwickelt, weil das AWX, was Logs angeht, nicht so gut ist. Und genau, deswegen haben wir uns da ein eigenes Tool gemacht und haben das jetzt als Open Source veröffentlicht. Und das werde ich euch heute vorstellen. Genau, mein Name ist Pascal Flügner. Und genau, ja, kommen wir mal jetzt zu dem Inhalt meines Vortrages. Zuerst erzähle ich euch mal was über unseren AWX im Rechenzentrumsbetrieb. Da werde ich euch nochmal ein paar Herausforderungen erläutern, die wir in unserem Betrieb so haben. Dann gehe ich auf Probleme ein in der Praxis. Als drittes werde ich euch dann die Idee und die Geschichte hinter unserem Produkt LUFA erzählen. Im fünften Punkt geht es dann mal um die Features. Da habe ich ein paar Screenshots mit eingebunden und ein paar GIFs. Und ja, wer es vielleicht kann, können das in den hinteren Reihen dann nicht so gut erkennen, aber wir haben da nochmal eine Demo. Da können wir es dann nochmal live sehen. Darauf folgt dann der Technologie-Stack und die Architektur. Kurz vor der Demo zeige ich euch dann nochmal, wie man das Ganze installiert und wie man es konfiguriert, vor allen Dingen, wie man es im AWX einstellt. Danach folgt dann die Demo. Da könnt ihr dann auch gerne, wenn ihr ein Smartphone mit dabei habt, auch mal auf unsere Demo-Instanz mal draufschauen und das live miterleben. Ja, und dann zum Abschluss werde ich euch nochmal erzählen, wie es dann weitergeht mit dem Produkt und was wir noch vorhaben zu implementieren. Ja, zu meiner Person. Ich bin seit ca. 5 Jahren bei der GISA GmbH angestellt, habe als Linux-Systemadministrator angefangen und bin jetzt DevOps-Engineer. Und ja, hauptsächlich in meiner Zeit befasse ich mich mit der Entwicklung von Ansible-Playbooks oder mit der Unterstützung. Und mein Team ist bei uns verantwortlich, das AWX bereitzustellen für das gesamte Unternehmen. Ja, was ist die GISA überhaupt? Die GISA ist ein IT-Komplettdienstleister. Dazu gehört etwas wie IT-Outsourcing, Cloud-Infrastruktur, Consulting, SAP sowie individuelle Softwareberatung und Softwareentwicklung und Betreuung. Ja, Standorte hat die GISA in Halle, Leipzig, Chemnitz, Berlin, Cottbus und es werden ca. 1000 Mitarbeiter sind bei uns beschäftigt. Hier auf dem Bild sieht ihr mal unseren Hauptstandort in Halle. Ja, eigentlich jeder, der mal mit der S-Bahn mal an der S-Bahnhof Messe vorbeigefahren ist, hat das Gebäude schon mal von hinten gesehen. Ja, und wir besitzen einen eigenen BSI-zertifizierten Rechenzentrumsverbund, den wir natürlich mit Ansible AWX managen, sowie die wir mit diversen Playbooks auch automatisiert haben. Ja, kommen wir mal zu unserer Serverlandschaft, die wir im Rechenzentrum haben. Wir haben diverse Windows-Server, wir haben tausende Windows-Server, wir haben tausende Linux-Server mit verschiedenen Derivaten, angefangen von SUSE Linux bis hin zu Ubuntu, Oracle Linux oder Red Hat. Und natürlich betreiben wir die zum größten Teil auf VMs, die wir auf Hardware virtualisiert haben und dazu haben wir ca. ein paar hunderte Hardware-Server. Ja, was machen wir denn damit? Was haben wir denn damit automatisiert? Also eigentlich alles, was man automatisieren kann, von der Bereitstellung bis hin zur Dekommissionierung, aber auch das gesamte Konfigurationsmanagement. Wir haben einen gewissen Standard, der ausgerollt wird. Wir haben diverse Agenten, die auf solchen Servern laufen. da mal das Beispiel Zapex-Agent. Bei uns werden Root-Kennworte werden gewürfelt und alle 30 Tage geändert. Das passiert auch per Ansible. Und natürlich dann auch, wenn wir Systeme patchen. Das machen wir auch alles mit Ansible. Das passiert dann immer zu einem festen Termin. Und das macht für uns in der Regel keiner mehr händisch. Wir haben das alles in Ansible drin und machen das dann per AWX. Ja, dann Datenbanken und SAP. Haben wir natürlich auch von jeweils beiden Ausführungen hunderte Instanzen. Das haben die Kollegen auch wunderbar automatisiert. Von der Dekommissionierung auch, von der Bereitstellung und Dekommissionierung, aber auch Starten, Stoppen, auch Updates oder einzelne Konfigurationsänderungen passiert alles per Ansible. Ja, in dem Plattform- und Applikationsbereich, wir haben zahlreiche Kubernetes-Cluster, natürlich sind die auch mit Ansible automatisiert und dazu kommt dann auch nochmal, dass auch diverse Applikationsbetreuer oder Anwendungsbetreuer auch diverse Tasks per Ansible automatisiert haben, zum Beispiel, dass mal Dienste neu gestartet werden, dass Logs von Servern abgegriffen werden und irgendwo hingeschickt werden. Oder was auch nochmal ein typisches Beispiel ist, unsere Kollegen, die einen Reverse-Proxy betreiben, die haben da per Playbook was gemacht, wo sie solche Wartungsseiten davor schalten, wenn im dahinterliegenden Backend-Server mal eine Wartung durchgeführt wird. Ja, und auch jetzt neuerdings haben wir auch einige Netzwerkgeräte auch schon mit in der Automatisierung drin, die per Ansible betankt werden. So, und dazu gehören dann logischerweise Firewalls, Switche, aber auch unseren DNS-Server haben wir auch angebunden. Ja, kommen wir mal zum ersten Bildschirm aus der Praxis. Mal die Frage, wer von euch setzt eine AWX ein? Mal Hand heben. Doch einige. Wer davon betreibt es denn auf Kubernetes? Oh, viel weniger. Wir betreiben es auch auf Kubernetes, schon mal vorweg. Ja, was sehen wir hier auf dem Bild? Wir sehen hier mal ganz typisch so einen, ah, man sieht schlecht, wir sehen hier einen ganz typischen Ansible-Inventarlauf. Sprich, wenn wir ein Playbook ausführen, für der braucht der Ansible immer ein Inventar, auf welchen Server das auszuführen ist. Wir haben bei uns ein dynamisches Inventar eingebunden. Man kann ja einmal ein statisches Inventar anbinden mit Init-Dateien oder man sagt halt, man gibt ein Skript mit an, was es dann dynamisch lädt. Wir haben bei uns im Unternehmen eine CMDB, die haben wir über ein Python-Skript haben wir die angebunden und dann holen wir alles live raus, weil einfach bei tausenden Servern, die wir haben, wollen wir nicht händisch irgendwelche Textdateien dann anpassen, sondern das holen wir dann dynamisch aus unserer CMDB raus. Ja, was kann man hier schon mal erkennen? Unser Inventarlauf, der geht schon mal 1,5 Minuten circa, ist doch ganz schön lange schon. Und ja, warum geht das überhaupt so lange oder warum läuft das so lange? Jetzt nur an den Host kann es nicht liegen. Da ist nochmal ein anderer Hintergrund im AWX. Und zwar, wenn Server zum Beispiel aus dem Inventar entfallen, dann tut AWX, geht über die historischen Daten, über die Logs nochmal drüber und entfernt auch die Hosts nochmal raus. Und das kann dann auch schon mal eine ganze Zeit lang dauern. Da komme ich dann später nochmal drauf zurück. Wir hatten nämlich auch schon mal Probleme gehabt, dass unsere Inventar-Updates teilweise 10 Minuten gedauert haben und das war dann für die Kollegen, die AWX verwendet haben, dann einfach nicht zumutbar. Genau, wenn dann das Inventar fertig geladen ist, sieht man hier nochmal so einen kleinen Info-Output. Sieht man, wie viele Gruppen geladen sind, wie viele Hosts. Und ja, dann ungefähr, wie lange es gedauert hat, jetzt in dem Fall dann 91 Sekunden. Ja, weiteres Bild nochmal aus der Praxis. Wir haben ja bei uns die Konfiguration passiert per Ansible, die Standardkonfiguration und wir haben halt auch sogenannte Regeljobs, die immer mal durchlaufen. Zum Beispiel, wir rollen einen Zapex-Agenten aus für das Monitoring und da ist es auch wichtig, dass der immer aktuell bleibt, weil sich da auch die Konfiguration auch immer wieder ändern. Und per Ansible AWX rollen wir das dann zyklisch, täglich immer auf allen Hosts aus, bei hunderten Systemen. Und wie ihr hier schon mal sehen könnt, wenn man so viele Systeme hat, eine Handvoll, bei denen ist immer irgendwas. Die sind immer nicht erreichbar, es passiert ein Fehler. Deswegen sieht man eigentlich hier schon mal, dass alle Jobs failed sind. Gut, außer der letzte, der wurde mal abgebrochen. Und genau, man sieht auch hier schon, dass es täglich läuft und dass auch schon, dass das Ausrollen sehr lange dauert. Das ist so, hier oben mal auch schon gesehen, so circa 1,5 Stunden auch braucht, bis das durchgelaufen ist. Hier machen wir uns natürlich auch den Vorteil von Ansible zunutze, dass es idempotent ist, wo, wenn jetzt schon ein System die neueste Zapex-Version oder Konfiguration hat, passiert dann einfach nichts. Ja, hier jetzt nochmal eine Zusammenfassung zu unseren Herausforderungen, die wir im Rechenzentrumsbetrieb haben von AWX. Wir haben tausende Server, wie schon erklärt. Wir haben verschiedene Derivate, verschiedene Versionen und jedes System tickt irgendwie auch ein bisschen anders. Dann haben wir große dynamische Inventare, auch schon wie vorhin auch schon angedeutet. Wir haben eine CMDB, die haben wir angebunden. Wir haben sehr viele Hosts in den Inventaren mit drin. Es dauert auch teilweise lange, die zu aktualisieren. Dann haben wir lange und sehr viele Playbooks. Im Unix-Umfeld haben wir so eine Side-YAML, die typischerweise alles macht, entsprechend was in welchen Gruppen quasi der Host ist. Und da sind auch sehr viele Tasks drin. Und wenn man da jetzt mal im AWX-Log auch mal reinschaut, kann das dann schon mal sehr unübersichtlich werden. Ja, dann bei unserer hohen Anzahl an Hosts wollen wir eigentlich auch was parallel ausführen. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, dass das Suffix ausrollen auf alle Hosts braucht auch schon sehr lange mit 1,5 Stunden. Und man möchte in der Regel kein Timeout im AWX erreichen. Das ist ja im Standard bei 4 Stunden. Und dann bricht dann einfach ein Job mittendrin ab. Das wollen wir eigentlich nicht. Und deswegen ist da schon eine parallele Ausführung dann besser, dass es nicht so lange dauert. Ja, und dann kommt noch dazu, wir haben solche regelmäßigen Jobs. Wie auch vorhin schon gezeigt, das Zappix ausrollen oder was ich am Anfang angedeutet habe, dass man die Root-Kennwörter würfeln und alle 30 Tage dann ändern und aktualisieren. Das sind solche typischen Regeljobs und da haben wir auch Compliance-Anforderungen, weil nach unseren Policies muss halt alle 30 Tage das Root-Kennwort auf so einen Server geändert werden. Und es ist fatal, wenn das nicht passiert und wir das nicht mitkriegen. Ja, und zusammenfassend kann man eigentlich sagen, bei unserer Größe, dass die Fehler im AWX eigentlich normal sind, nur dass die eigentliche Analyse das Problem ist. Also jeder, der von euch mal AWX verwendet und das kennt, man schaut in so einen Job-Output-Log mal rein, der wird dann da geladen. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber ich mache es in der Regel so, ich lade mir den Job-Output runter und grab das dann durch, wenn ich irgendwas wissen möchte. Ja, kommen wir mal zu den Problemen aus der Praxis. Kennt jemand dieses Feature im AWX? Mal Hand hoch, weiß jemand, was das macht? Ja? Was ist das? Könnt ihr das kurz erklären? Genau. Genau, das ist ein Job Slicing. Der Kollege hat es richtig gesagt. Das bedeutet bei einem Job Slicing, wenn ich jetzt zum Beispiel ein großes Inventar habe oder ich gebe ein Limit an, da wird mein Limit quasi unterteilt in die Anzahl an Slice. Hier in dem Beispiel wurde jetzt ein Slice von 4 mit angegeben. Und das bedeutet jetzt, dass mein gesamtes Limit auf 4 Jobs aufgeteilt wird. Und das wird dann auch als Workflow, bildet das dann AWX dann ab. Ja, wofür verwende ich das? Natürlich zur Parallelisierung. Und ja, Problem ist jetzt aber auch hier, wenn ich mir jetzt das Bild hier schon anschaue, man sieht hier Installation Windows Updates, war jetzt der Workflow. Und wenn ich jetzt sowas sehe, dass alles rot ist, alles fehlgeschlagen ist, bin ich froh, dass ich kein Windows-Admin bin. Weil natürlich, die Windows-Updates sind nicht durchgelaufen. Ich muss jetzt rausfinden, warum sind die nicht durchgelaufen. Und ich müsste mich jetzt händisch durch diese 4 Jobs durchklicken und müsste den Grund raussuchen und schauen, warum ist das jetzt fehlgeschlagen. Ja, dann kommen wir mal zu dem nächsten Bild noch. Fällt jemandem hier was an den Task-Output auf? Wenn man das jetzt mal mit so einem normalen Ansible-Lauf vergleicht. Nichts aussagen. Nichts aussagen, ja, liegt auch vielleicht an der Bezeichnung von den Tasks.
Das ist ja nur das Ergebnis. Das ist nicht
der vollständige
Output von
dem Ansible-Lauf. Also worauf ich hier eigentlich hinaus wollte, wenn man jetzt ein Playbook normal startet, werden die Jobs immer die Tasks immer nacheinander abgearbeitet?
Nein.
Nicht nein?
Das kommt auf die Strategie drauf an.
Genau. Guter Punkt. Also im Standard wird zum Beispiel der erste Task ausgeführt, ist auf einen Host fertig und der wird dann auch erst auf den zweiten Host dann ausgeführt, also der Task 2 wird dann erst gestartet, wenn alle Hosts mit den ersten Tasks fertig sind. Hier ist es jetzt genau anders. Hier hat man das jetzt über die Strategy Free gemacht. Bei der Strategy Free ist es dann so, wenn ein Host fertig ist mit seinen Tasks, geht er direkt mit dem nächsten los. Und im Standardverhalten im Ansible, wenn man jetzt die lineare Strategie hat, geht der Task, zum Beispiel jetzt der zweite Task, erst los, wenn alle Hosts den Task 1 abgeschlossen hat. Der Nachteil ist dann hier, wenn ein Host mal hängt, hängen dann alle Hosts. Die fangen dann mit dem zweiten Task dann nicht an. Das ist dann bei der Strategy Free nicht so, weil sobald dann ein Host fertig ist, läuft es dann weiter. Aber ein großer Nachteil hier ist, dass die Tasks sehr durcheinander reinkommen. Man sieht jetzt hier oben zum Beispiel Task 2, Task 3 habe ich per Reihenfolge nummeriert. Dann sieht man hier unten nochmal Task 3, obwohl der hier oben schon einmal war. Hier nochmal Task 4. Bei dem Beispiel jetzt von neuen Hosts mag das noch einen gewissen Überblick haben, wo man nochmal durchblicken kann. Aber wenn man das jetzt über tausende Hosts macht und über hunderte Tasks, dann ist das Ganze nicht mehr so schön unübersichtlich. Man hat natürlich hier eine Parallelisierung, aber man verliert definitiv den Überblick mit normalen, einfachen Mitteln, die man im AWX zur Verfügung hat. Ja, hier nochmal ein weiteres Problem gezeigt. Wir haben ja auch nochmal einen Patch-Job, den wir sehen. Und man sieht hier oben, der läuft hier schon seit 20 Minuten circa. Aber irgendwie haben wir keinen Output. Warum ist das so? Wenn man jetzt mal auf die Hosts geht, wo der Job ausgeführt wird, da sieht man, da Ansible macht irgendwas. Hier gibt es unser Ansible-Nutzer, der loggt sich da ein, der führt da irgendwas aus. Aber warum gibt es hier keinen Output im AWX? Schlüsselwort ist dann hier der OOM-Kill, wenn man das in Kubernetes laufen hat. Jede Jobs haben ja einen gewissen Ressourcenbedarf. Und wenn es dann mal eng wird im Cluster, dann geht der OOM-Killer los. Und der OOM-Killer ist leider so konzipiert, dass er nicht den Job killt, sondern auch ja, AWX-Manage-Prozesse, die wichtig sind. Und das AWX hat ja eine Redis-Datenbank intern, wo die Daten eines Jobs zwischengespeichert werden, bevor sie in die Datenbank gehen. Und das ist halt ein Prozess, der im Kubernetes läuft, der genauso gut von OOM-Killer erwischt werden kann. Ja. Und die Folge davon ist dann, der Job läuft dann hier im AWX noch weiter, ist noch gescheduled, läuft, aber er gibt kein Output mehr. Man sitzt dann als Anwender dann davor, was ist denn jetzt mit meinem Job? Soll ich den jetzt abbrechen oder läuft er nicht? Und das Spannende ist ja, das Playbook läuft im Hintergrund, also der Job läuft und macht irgendwas auf den Host. Ja. Das war auch nochmal ein Problem. Ja, und jetzt nochmal unsere Probleme nochmal zusammengefasst. Wir haben einen unübersichtlichen Output, ob wir jetzt so einen Job-Slice verwenden, müssen wir dann durch mehrere Jobs durchgehen oder wir nutzen Strategy-Free, wo man dann schon gar nicht mehr so richtig durchblickt. Dann, wie gerade eben schon gezeigt, dass wir manchmal keinen Output kriegen, wenn der OOM-Killer mal die Redis-Datenbank wegkillt. Dann haben wir noch das Problem mit hängenden Tasks. Das haben wir gerade im Windows-Umfeld. Da ist es so, dass das Ansible schickt einen Started-Event. Also schickt dann, dass es einen Task gestartet hat und dann kommt halt keine Rückmeldung mehr. Und bei uns ist halt auch schwer nachzuvollziehen, dann auch nochmal im AWX, bei welchen Task ist denn jetzt das Playbook? Wo hängt es denn jetzt gerade? Das ist nicht nachvollziehbar. Und ja, dann hatte ich am Anfang nochmal unser Inventarproblem nochmal erklärt. Wir erhalten bei uns die Jobs, die historischen Jobs, nur 7 Tage. Im Standard ist es ja so, dass es ja 30 Tage sind. Das hat dann zur Folge, als wir das 30 Tage hatten, liefen unsere Inventar-Updates teilweise 10 Minuten. Dadurch, dass halt wirklich Ansible, das AWX, wenn Jobs aus dem Inventar rauskommen, die historischen Daten dann nochmal löscht in der Datenbank. Und das ist halt das, was so sehr lange dauert. Und wir haben halt festgestellt, dass wenn wir das jetzt nur auf 7 Tage einstellen, dann haben wir da einen guten Mittelwert, dass die Inventare dann nur 1 Minute dann brauchen und nicht mehr 10 Minuten. Aber dann haben wir dann natürlich auch das Problem, wohin dann mit unseren Jobs? Weil 7 Tage reichen gar nicht aus. Wir haben irgendwelche Patch-Jobs, die wir dann nochmal überprüfen möchten, auch nach mehr als einer Woche. Wo speichern wir das dann hin? Oder wo können wir auf die drauf zugreifen, wenn es im AWX nicht mehr drin ist? Weil sonst das AWX für die Anwender nicht mehr verwendbar ist. Ja, dann haben wir die Idee gehabt, dass wir unser eigenes Dashboard implementieren und da unsere Probleme halt auch lösen. Unsere erste Anforderung, die wir hatten, war, dass das Dashboard möglichst schlank und leicht ist. Wenn man sich jetzt mal andere Projekte anschaut, ist immer ein riesen Software-Stack mit drin. Jetzt für die Demo, ich habe ein AWX aufgesetzt. Jeder, der weiß, wenn man das nicht auf Kubernetes betreiben möchte, muss man das in Docker bauen. Und dann geht's los, dann füllt man eine Makefile aus, die führt dann was mit Ansible aus. Dann wird irgendwas in einen Container gebaut. Node.js läuft los und in der Regel schlägt das dann immer fehl, weil irgendwelche Abhängigkeiten fehlen. Und genauso wollten wir es halt nicht machen. Wir wollten halt wirklich ein einfaches Projekt machen mit wenig Abhängigkeiten und was man einfach deployen kann. Genau, dann wollten wir ein Tool haben, was sich auf Jobs, Workflows, Hosts und Tasks fokussiert, dass man auch einfach, gerade wenn man einen Fehler hat, dass man schnell reinspringen kann, dass man eine Übersicht über alle Workflows auch hat. Zum Beispiel, wenn ich einen Slice angebe, dass ich da alle 4 Jobs, die dann rauskommen, auch gruppieren kann und das dann in einer Übersicht sehe. Genau, auch wie gerade schon gesagt, das soll natürlich für die Fehlersuche im AWX sein. Ich möchte direkt sehen, wenn mein Playbook fehlgeschlagen ist auf Host X, möchte ich direkt irgendwo reinspringen können und den Fehler direkt sehen. Ja, und natürlich wollen wir auch Live-Daten pro Task haben. Wir wollen halt auch sehen, wann ein Task auf welchen Host gestartet wird, um halt auch einfach hängende Tasks zu identifizieren. Und wie auch schon vorhin gezeigt, wir haben halt solche Regeljobs, die unser Konfigurationsmanagement halt immer wieder ausführen, die halt auch wichtig sind, auch dass so eine Passwort-Policy halt auch eingehalten wird und dass die nicht einfach mal von irgendjemandem überschrieben wird. Genau solche Jobs oder mit den Root-Kennworten, das müssen wir halt irgendwie überwachen. Ja, und es soll möglichst einfach zu installieren sein und vor allen Dingen auch bei uns, wir haben halt in so einem BSI-zertifizierten Rechenzentrum hat man natürlich keine freie Fahrt ins Internet. Es soll auch irgendwie die Möglichkeit geben, dass man das ganze AirGap betreiben kann. Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir immer mal so andere Softwareprodukte mal anschaue, denkt da irgendwie gefühlt keiner mehr dran, dass man irgendwie eine AirGap-Umgebung hat oder dass man mit einem Proxy nur nach draußen kommt. Das bedenken heutzutage, glaube ich, nur noch sehr wenige. Ja, kommen wir mal zu der Geschichte zu Lufa. Im Jahr 22 bis 23 hatten wir die Idee gehabt, wie ich euch jetzt gerade schon erläutert habe. Und da hatten wir auch schon einen Namen für den Prototypen. Das haben wir dann AWX Dash, wurde das dann genannt. Dann hatten wir auch einen Werkstudenten bei uns. Der hat sich natürlich gelangweilt. Der hat irgendwie was, eine Aufgabe gebraucht. Dann haben wir vielleicht gesagt, hey, probier dich doch mal daran. Bau da mal einen Prototypen. Das hat der Werkstudent dann auch gemacht. Und dann musste er noch eine Bachelorarbeit machen und dann hat er das gleich damit verbunden. Ja, und dann wurde da so eine kleine Anwendung entwickelt, die hat sich dann AWX Dash genannt und die haben wir dann über die Jahre dann auch weiterentwickelt, noch neue Features hinzugefügt und haben die dann auch bei uns intern auch verwendet anstelle von dem AWX, um Log-Informationen zu kriegen. Ja, dann im letzten Jahr, im März, hatte dann mein Kollege, der André Liebig, dann einen Vortrag gehalten und hat da auch mal unser, wie es damals noch hieß, AWX Dash mal vorgestellt und es kam eigentlich sehr viele Rückfragen und positives Feedback und natürlich wurde da auch gleich die Frage gestellt, ob wir es nicht Open Source veröffentlichen wollen und danach haben wir uns dann auch entschlossen, ja, wir wollen es Open Source veröffentlichen, wir wollen hier unsere erste Software als GISA mal veröffentlichen. Genau, und dann haben wir dann im September letzten Jahres haben wir dann das Projekt umbenannt. Wir haben es dann von AWX Dash in Lufa genannt. Auch einfach um markenrechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Weil Red Hat hat ja auch teilweise das AWX noch geclaimed. Man darf das ja nur unter gewissen Voraussetzungen verwenden. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das AWX komplett raus aus dem Namen. Und haben uns dann für Lufa entschieden. Ja, und dann haben wir dann auch ab dem Zeitpunkt noch diverse Code-Anpassungen durchgeführt. Es war ja erstmal nur ein internes Produkt, was wir intern verwendet hatten. Das war natürlich dann sehr GISA-spezifisch. Und natürlich war auch damals noch das Frontend komplett auf Deutsch. Das hatten wir dann alles noch angepasst, damit wir wirklich das veröffentlichen können und haben das dann auf Englisch gemacht und alle ja, unternehmensinterne Sachen haben wir rausgemacht und auch, dass man das auch an gewisse andere Sachen anpassen kann, ja. Genau, dann hatten wir dann im Januar diesen Jahres gab es dann eine Open-Source-Freigabe. Hier kann man auch noch mal erwähnen, zum Zeitpunkt des Vortrages gab es bei uns im Unternehmen noch keine einheitliche Open-Source-Strategie oder auch so ein Prozess, wie man so ein Produkt veröffentlicht. Das gab es dann noch nicht. Da hatte sich dann im Hintergrund das Open-Source Project Office dann noch gegründet. Die haben sich dann genau mit solchen Fragen befasst. Und dann im Januar diesen Jahres gab es dann einen fertigen Prozess und wir waren quasi die Ersten, die diesen Prozess dann durchlaufen sind. Da wurde dann freigegeben, yay, und dann durfte man es veröffentlichen. Ja, und dann vor circa 2 Wochen, am 11.03., haben wir dann das Projekt dann auf GitHub hochgeladen unter der Apache 2 Lizenz. Ja, kommen wir mal zu den Features. Ich werde jetzt hier immer noch mal ein paar Bilder einblenden, auch noch mal ein paar GIFs. Die laufen hier einfach mal los. Man sieht hier noch mal, man hat jetzt mal auf einen Job geklickt, sieht jetzt hier die Jobübersicht. Ich habe oben so eine Statusübersicht. Und wenn ich hier schon mal, also es ist quasi wie diese Playbook-Zusammenfassung, die ich im Ansible habe. Und wenn ich da jetzt irgendwo draufklicke, zum Beispiel wenn ich auf Fail draufklicke, ist das direkt gefiltert nach den gefällten Tasks. Sodass ich hier auf einen Blick schon mal sehe, hier jetzt mal changed. Und ich sehe direkt, auf welchen Host die sind. Ja, als nächstes sehen wir dann hier so eine Workflow-Ansicht. So sieht das Ganze dann im Lufer dann aus. Erfasst mir quasi alle Jobs, die sind in einer Übersichtsseite zusammen und dann, wie auch vorher schon gezeigt, kann ich dann hier auch in dieser Übersicht dann auch entsprechend filtern. Also falls ihr es jetzt hinten nicht erkennen könnt, nachher in der Demo werde ich das dann auch nochmal zeigen, da geht es dann ein bisschen größer. Erkennt man es hinten? Geht's? Ich sehe nicken. Super. Ja, kommen wir mal zu unserem Compliance-Feature. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, wir wollen diese Regeljobs überwachen. Deswegen haben wir uns im Lufa so ein Compliance-Feature implementiert. Das Ganze aktiviere ich dann, indem ich im AWX als extra Variable mein Template sowas hier mit angebe, mit einer Zahl, das Lufa-Compliance-Intervall. Und zum Beispiel jetzt die 5, das heißt dann immer die Anzahl an Tagen. Das heißt dann, wenn ich das an mein Template dranhänge, dann muss dieses innerhalb von 5 Tagen mindestens einmal durchgelaufen sein, erfolgreich. Wenn es 5 Tage nicht durchläuft, dann möchte ich eine Meldung haben. Weil wenn ich jetzt diverse Jobs zum Beispiel habe, der Zappix-Agent, wenn der jetzt mal hier 2-mal nicht durchläuft, dann ist das mal nicht kritisch, weil gerade bei unserer großen Menge an Hosts, es passiert mal, das Dateisystem ist mal voll und Ansible hat ja auch so ein temporäres Verzeichnis, was es anlegt und wenn es das schon mal nicht anlegen kann, dann schlägt es ja auch schon fehl. Dann wird es vielleicht dann am nächsten Tag, findet dann eine Dateisystemerweiterung statt und dann läuft der Job am nächsten Tag wieder. Also sprich, uns interessiert es eigentlich nur, wenn wirklich unsere regelmäßigen Playbooks oder Templates auf längere Zeitraum nicht laufen und da wollen wir irgendwie das irgendwo hinkriegen, also irgendwie sehen oder eine Alarmierung kriegen. Dann hier unten habe ich nochmal die Definition nochmal hingeschrieben. Ein Host gilt dann in ein Template als compliant, wenn wir das oben angegeben haben, wenn dieser mindestens einmal in den gelaufenen Jobs innerhalb des Intervalls fehlerfrei durchgelaufen ist. Wenn der Host dann zum Beispiel in den Intervall immer fehlschlägt, wenn er gar nicht durchläuft, dann gilt es dann als nicht compliant. Und hier muss man auch nochmal sagen, wir haben ja bei uns auch diverse Audits und unsere Auditoren mögen dieses Feature, weil man da auch genau nochmal sehen kann, auf welchen Host quasi unsere Config-Verwaltung, wo das nicht zugeschlagen hat, wo es eventuell Konfigurationsdrifts dann auch gibt. Ja, hier sieht man das auch nochmal demonstriert. Wir haben jetzt die Host-Ansicht, da sehen wir auch nochmal einzelne Hosts sind nicht compliant. Da sieht man jetzt hier auch nochmal beispielsweise, dass die Passwort-Policy, die ist fehlgeschlagen auf den Server 1008. Ja, natürlich, wie ich gerade schon gesagt habe, wir wollen es irgendwie dieses Feature mit an das Monitoring mit anbinden. Deswegen haben wir hier auch ein REST-Endpunkt definiert, um das Ganze abzufragen. EMR Compliance Host heißt da hinten. Und natürlich muss ich einen Authorization-Token angeben, dass ich das nicht einfach unauthentifiziert, dass ich da an die Daten komme. Dann hier daneben seht ihr mal den Output, was da rauskommt. Wir haben jetzt in dem Beispiel, waren jetzt zwei Server, die nicht Compliance-relevant sind, weil halt diverse Jobs fehlgeschlagen sind. Und ja, hier sieht man auch nochmal, was man hier braucht. Man sieht das Compliance-Intervall, man sieht der letzte Job, der gelaufen ist als ID. Bei Last Successful sieht man mal, zu welchem Zeitpunkt das zuletzt erfolgreich durchgelaufen ist. Hier haben wir jetzt 0, das bedeutet, das Playbook ist, oder das Template ist niemals erfolgreich durchgelaufen, das ist immer fehlgeschlagen. Und dann hat man noch ein paar andere Daten noch mit dazu, welches Playbook ausgeführt wurde, aus welchem Template das kommt und welche Template-ID das hat. Und das Gleiche dann auch nochmal hier unten. Hier sehen wir zum Beispiel bei Last Successful haben wir ein Timestamp drin. Das bedeutet, das ist irgendwie richtig durchgelaufen. 5 Minuten noch?
Ja.
Oh.
Ja.
Ja, aufgrund der Zeit würde ich doch nochmal ein paar Sachen überspringen und dann zur Demo nochmal gehen. Technologie-Stack grob, wir haben eine Python-Anwendung, eine Flask-Web-Anwendung. Man kann es lokal per SQLite oder Postgres betreiben. Wir haben und zur Authentifizierung LDAP. Und es ist für Docker und Kubernetes entwickelt und wir nutzen Node.js, um Abhängigkeiten zu laden. Hier nochmal ein Architekturdiagramm. Schlüsseltechnologie ist hier das Ansible Callback, was wir einbinden, was dann im AWX läuft, was die ganzen Events sammelt und das dann per Post an die REST-API schickt vom Lufa. Das wird dann in einer Datenbank gespeichert. Und ja, man kann es sich dann ja in der Lufa UI abfragen. Genaue Installation kann man dann hier per Docker machen. Man kann per Dockerpool sich das Image holen. Hier nochmal ein Minimal Docker Compose Beispiel, um jetzt nochmal das Lufa zu betreiben mit SQLite. Dann hier die Konfiguration. Ihr müsst quasi das Callback-Plugin euch vorher holen. Und dann das Callback-Plugin selber, das Lufa.py, müsst ihr dann als Config-Map erstellen. Am besten im AWX-Namespace. Und dann könnt ihr das Ganze dann im AWX einbinden. Ich habe hier nochmal gesehen, in welchen Reiter das geht. Und dann fügt ihr das dann hier als Pod-Spezifikation ein. Und gebt das dann hier als Volume-Mode an. Genau, dann müsst ihr hier nochmal bei den Callback-Plugins den Pfad nochmal mit einstellen, dass es funktioniert. Und dann müsst ihr hier nochmal Umgebungsvariablen dann setzen, um das Callback-Plugin zu konfigurieren. Da gebt ihr den Key mit an, den ihr dann in der Docker Compose definiert habt. Und ja, dann der Endpunkt-URL, wo er dann das Ganze hinschicken soll, quasi von eurem Lufa-Endpunkt. Genau, dann kommen wir mal zur Demo. Scannt euch gerne mal den QR-Code oder ruft lufa.gisa-test.de auf. Nutzer als Demo, was das zählt. Okay. Kann man das hinten erkennen? Ja, und da klicken wir jetzt einfach mal in den Job rein. Hier unten haben wir hier so einen Root Ansible Ping. Ja, der ist langweilig, ist alles, war alles erfolgreich. Nehmen wir mal den, hier ist was fehlgeschlagen. Sieht man bei Gathering Facts. Ich kann jetzt hier einmal auf ein Reachable klicken. Ich habe direkt eine Übersicht, welcher fehlgeschlagen ist. Ich kann hier links gleich in den Callback klicken, sehe ja auch, warum es fehlgeschlagen ist, gleich übersichtlich. sieht man hier Connection Timed Out, war jetzt hier die Ursache. Ich habe jetzt auch hier nochmal die gesamten Daten von so einem Callback. Ich sehe hier den Result Dump. Und kann mir auch hier nochmal das gesamte JSON nochmals die Daten nochmal anzeigen lassen. Gehen wir mal zu den Workflows noch mit rein. Jetzt auch nochmal eins. Ich klicke hier mal drauf. Da habe ich jetzt quasi, das ist auch nochmal so ein geslicter Workflow-Job. Und ich habe hier eine gesamte Übersicht. Kann hier auch auf Feld klicken. Ah, das funktioniert ja gerade nicht. Ich kann dann einen Pull-Request aufmachen und es fixen. Ich kann hier auch nochmal in den Callback nochmal reinsehen. Das war jetzt, ja, war genau das gleiche von vorhin auch. Ansonsten gerne nochmal hier auch nochmal gezeigt, wir haben ja nochmal ein Recap, haben wir hier auch bei uns in der Übersicht, ähnlich wie man das aus den Answer Playbooks kennt. Ich sehe ja dann nochmal alle Callbacks nochmal. Und ich sehe auch nochmal eine Info, wie das Template gestartet wurde. Ich kann mir hier auch nochmal Extravars, die sehe ich auch. Ich kann ja auch nochmal die AWX Extravars anbinden, die AWX immer mitsetzt. Genau, das von der Demo. Ja, wie geht's? Zeit. Gut, dann.
Sonst haben wir keine Fragen mehr. Vielleicht kommen ja doch noch Fragen. Trotzdem erstmal danke für den Vortrag.
Genau, vielen Dank nochmal. Dann stelle ich euch nun für Fragen zur Verfügung. Falls es zeitlich jetzt nicht mehr passt, wir haben einen Gießerstand bei uns. Ihr könnt gerne nochmal vorbeischauen. Ich bin da. Ihr könnt auch gerne nochmal unsere Demo nochmal genauer anschauen. Genau, gibt es Fragen? Ja?
Nee, das ist kannst Loopa du die Frage vielleicht nochmal für. Also, die Frage war grob gefahren. AWX hat ja das Problem mit Redis und der Datenbank, und wo klemmt ihr euch jetzt mit Lufa rein, dass ihr die Probleme der hängenden Task nicht habt?
Also wir klemmen uns da direkt mit in den Pod, wo der Job mitläuft, also in diesen Container mit rein, haben da ein Callback-Plugin, und dieses Callback-Plugin hört dann auf diverse Events, ähnlich wie es der AWX selber macht. Die haben ja auch nochmal ein eigenes Callback-Plugin, was dann halt die Daten in die Redis-Datenbank schickt. Genauso machen wir das auch. Und hier ist ja das Ding, die Redis-Datenbank ist weg und der Job läuft immer noch. Und somit knüpfen wir uns dann dazwischen, dass halt auch wenn die Redis-Datenbank nicht mehr läuft, kriegen wir trotzdem die Daten aus dem Lufa. Fürs Lufa.
Weitere Fragen? Da hinten. Die Frage ist, braucht man AWX oder läuft es auch nativ mit Ansible?
Noch nicht. Gerade wir nutzen bei uns nur das AWX zum größten Teil, aber wir haben aber auch schon als Ziel oder auch als Feature-Idee, das auch für andere Ansible-Ausführungsplattformen zu unterstützen. Zum Beispiel auch Ansible Semaphore oder Ansible Forms oder auch nativ Ansible.
Kurze Frage, Rückfrage, woran hängt es, dass es nicht im nativ Ansible läuft?
Weil wir auf die... Also wir tun ja zum Beispiel so einen Job identifizieren, die AWX-Job-ID, und das machen wir über die extra Variablen, die aus einer AWX kommen. Und das müsste man dann halt zum Beispiel da noch umbauen. Wir sortieren ja auch immer nach der Job-ID, könnte man dann aber auch bei Ansible dann auch so machen, dass man einfach Playbook-Name und Zeitstempel oder sowas macht. Da hat man auch was Eindeutiges.
Da hinten ist noch eine Frage. Ja.
Genau, darauf würde ich auch nochmal gerne eingehen bei den, ich glaube, Sie haben nachmittags einen Vortrag dazu?
Ich habe danach den Vortrag zu ARA, ja.
Ah, okay. Ja, wir hatten das ARA bei uns auch angeschaut. zum damaligen Zeitpunkt war es so gewesen, dass das schickt auch erst den Callback dann los, also nachdem der Task abgeschlossen ist. Also das schickt zum Beispiel kein Started-Event. Man sieht das quasi in der Auswertung, wann der Task gestartet ist, aber schickt nicht nochmal separat ein Started-Event. Zumindest hatten wir das damals, wo wir das evaluiert haben, ist es auch schon ein paar Jahre her. War das so gewesen, ob es jetzt ist?
Ja, also ich gebe mit dir mit, dass es natürlich noch nicht die Tiefe in der AWX-Integration hat mit den Jobs oder so, ne? Aber die Playbooks oder im Rulebook greifen wir jetzt ein bisschen vor, gewisse Integrationstiefe hatte, ne? Sieht halt den Playbook aus, aber du kannst es auch live verfolgen. Musst du halt nur immer updaten, siehst du das Ding, wie kannst du dir live mit angucken im blauen Feld, kannst du immer schön updaten. Also es gibt kein automatisches Update, aber das kannst du dir live im ARA angucken.
Okay, bei uns war damals halt das Problem gewesen, dass wir genau diese hängenden Tasks, die wir im Windows hatten, die haben dann halt gefehlt, dann auch wenn der Job dann halt weggeflogen ist.
Ja, die hängenden Tasks ist ein Problem. Dann sollte man, die habe ich vielleicht auch drin, weil ich irgendwann gestern Abend noch ausgemacht habe. Da muss man natürlich kann man den ARA ein bisschen konfigurieren, dass man ein Timeout macht, dass die hängenden Tasks dann einfach irgendwann beendet bleiben.
Okay. Ja? Frage?
Noch eine.
Die Frage war jetzt, was bei SQLite passiert, wenn man doch sehr viele Jobdaten hat, gerade in den Tasks, wenn auch diverse Variablen mitgeschickt werden. Das SQLite haben wir auch erstmal nur implementiert, um für die Entwicklung, um da was Einfaches zu haben. Also für produktiven Einsatz empfehlen wir natürlich Postgres. Wir haben auch bei uns auch schon mal gemerkt, wenn wir mal das SQLite mal auf unserer AWXS-Instanz mal auch mal angelegt haben, wenn das die ganze Zeit läuft, Jobs produziert, das dauert einfach irgendwann, wenn man da Abfragen in SQLite macht, das performt nicht. Also nochmal der Hinweis, wirklich SQLite nur nutzen, wenn ihr eine sehr kleine Instanz habt oder wirklich was zum Testen oder zum Spielen braucht.
Danke. Die nächsten Gruppen kommen rein, da denke ich mir mal, sagen wir nochmal, danke für den Vortrag und einen schönen Tag noch erstmal.
Ihr könnt euch gerne noch Sticker abholen hier vorne, wenn ihr welche braucht.
Sticker. Danke.